Wir haben also den Schutz von Leben und von Gesundheit. Wir haben Diskriminierungsverbote im Grundgesetz, die eingreifen müssten, wenn Personen mit zugeschriebener Migrationsgeschichte am Wohnungsmarkt diskriminiert werden, wenn Frauen diskriminiert werden. Den Schutz von Familie in Artikel 6. Also es gibt schon diverse rechtliche Anknüpfungspunkte dafür, dass der Staat das ernst nehmen sollte.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Auf der Arbeit, bei Freundinnen oder zu Hause bei der Familie. Ich glaube, es gibt keinen sozialen Zirkel, in dem ich noch nicht über den angespannten Wohnungsmarkt gesprochen habe. Städte wie Berlin, Hamburg und München kommen einem direkt in den Sinn, aber auch in manchen ländlichen Gegenden finden Menschen kaum noch Wohnraum. Und der, den es gibt, ist hart umkämpft.
Ich kenne viele junge Eltern, die eine größere Wohnung suchen oder vielleicht sogar ein Haus. Es ist ganz schwierig gerade.
Entweder sind die Wohnungen und Häuser in einem grauenhaften Zustand, da mag man nicht einziehen, oder es ist total überteuert, oder es ist so ein Andrang, dass man überhaupt keine Chance hat.
Laut einer vom Bündnis Soziales Wohnen in Auftrag gegebenen Studie vom Januar dieses Jahres fehlen deutschlandweit rund 800.000 Wohnungen. Das sind 100.000 mehr als noch im Vorjahr, trotz Versprechen der Regierung, mehr Wohnraum zu schaffen und vor allem mehr Sozialwohnungen zu bauen. Für manche endet die verzweifelte Suche nach einer Bleibe in temporären Unterkünften. 2022 waren laut Statista rund 600.000 Menschen wohnungslos. Wie kann es sein, dass ein reiches Land wie Deutschland es nicht schafft, Mieten zu regulieren, Sozialwohnungen zu bauen und das Monopol von Wohnungskonzernen zu beschränken? Und was sagt eigentlich das Grundgesetz dazu? All diese Fragen habe ich Pia Lange gestellt. Pia ist Professorin für öffentliches Recht, Europarecht, Sozialrecht sowie Geschlechter- und Vielfaltsdimension im Recht an der Universität Bremen. Außerdem ist sie Expertin für staatliche Wohnraumversorgung. Bevor wir ins Interview übergehen, vorab noch eine kurze Hausmitteilung. Natürlich stemme ich diesen Podcast nicht allein. Dieses Mal hat unser Referendar Jonathan mich juristisch gebrieft, mein Kommunikationskollege Bernhard den Schnitt betreut und unsere ehemalige Praktikantin Charlotte eine kleine inhaltliche Vorrecherche gemacht. Unsere Leitung Kommunikation Maria, die praktischerweise auch Juristin ist, checkt abschließend die gesamte Folge. Kurzum, it takes a village. Du kannst unsere Arbeit unterstützen, zum Beispiel mit einer Spende an die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Weitere Informationen dazu findest du in den Shownotes. Wenn du uns nicht finanziell unterstützen kannst, dann hilf dem Podcast mit einer guten Bewertung oder einem Abo in der App deines Vertrauens. Und jetzt geht es los mit unserem Interview. Herzlich willkommen zur 8. Folge von Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich habe heute Professor Pia Lange bei mir. Sie ist zugeschaltet aus Bremen. Hallo Pia.
Hallo Janina.
Liebe Pia, wir möchten uns heute über das Thema das Grundrecht auf Wohnen unterhalten. Und wir haben das vor allem auch ausgewählt, weil ja, wir uns ganz offensichtlich mitten in einer Wohnraumkrise befinden. Also immer mehr Menschen leben auf der Straße, Normalverdienende finden keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Und sozusagen fensterlose Kammern werden zu horrenden Preisen vermietet. Du hast dazu schon vor einigen Jahren deine Habilitationsarbeit geschrieben. Was hat dich angetrieben, dich so umfassend mit dem Thema zu beschäftigen?
Das war tatsächlich damals auch ein Bericht aus den Medien, der mich auf das Thema gebracht hat, weil es damals im Jahr 2013 das erste Mal darüber berichtet wurde, dass wir einen Rückgang im sozialen Wohnungsbau haben. Also das heißt, dass die Bestände, die wir vormals hatten und die ja nach dem Krieg oder beginnend in den 50er Jahren dann bis in die 70er Jahre aufgebaut wurden und mal sehr hoch waren, dass diese Wohnungen alle sukzessive aus den Wohnungsbindungen entfallen sind und da auch nicht im gleichen Maße wieder sozialer Wohnungsbestand geschaffen wurde, war eigentlich schon dann damals absehbar, dass das längerfristig zu einem großen Problem führen würde. Und das war eigentlich so der Anlass für mich, mich damit zu beschäftigen, noch bevor quasi die Wohnungskrise das Ausmaß angenommen hat, was sie jetzt heute hat.
Sozialer Wohnungsbau ist schon ein gutes Stichwort. Denn zahlbarer Wohnraum wird von Parteien genauso wie von Verbänden und Medien oft als die soziale Frage unserer Zeit bezeichnet. Inwiefern spiegelt sich diese Dringlichkeit im Grundgesetz wider? Gibt es ein explizites Recht auf Wohnen?
Ja, also das Grundgesetz enthält kein explizites Recht auf Wohnen. Das Grundgesetz enthält gar keine sozialen Grundrechte, anders als die Vorgängerin unserer Verfassung, die Weimarer Verfassung, wo sehr viele soziale Rechte bzw. Gewährleistungen enthalten waren, haben sich die wenigen Mütter und Väter des Grundgesetzes dazu entschlossen, solche Garantien erstmal nicht aufzunehmen. Und zum einen lag das daran, dass man auch nicht daran glaubte, dass sich solche Rechte verwirklichen lassen. Und zum anderen lag es aber auch daran, dass das Grundgesetz ja eigentlich erstmal nur eine provisorische Ordnung schaffen sollte und man davon absehen wollte, quasi die Wirtschafts- und Sozialordnung da schon dann endgültig zu regeln. Also diesen Versuch wollte man gar nicht machen. Das heißt, deshalb haben wir kein Recht auf Wohnung oder keinen Anspruch auf Wohnung im Grundgesetz stehen. Aber das bedeutet nicht, dass das Wohnen durch das Grundgesetz nicht geschützt ist, da das Bundesverfassungsgericht schon im Jahr 2010 in seiner sogenannten Hartz-IV-Entscheidung beschlossen hat oder beziehungsweise entschieden hat, dass aus der Menschenwürde, das heißt aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip ein Anspruch jedes Menschen folgt auf eine menschenwürdige Existenz. Und eine solche Existenz umfasst auch das Innehaben einer menschenwürdigen Unterkunft. Das heißt also, wir haben zwar kein ausdrückliches Recht auf Wohnen im Grundgesetz, aber das Wohnen oder eine menschenwürdige Unterkunft wird trotzdem über die Grundrechte in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip geschützt.
Gibt es jenseits des Grundgesetzes noch andere Rechtsgrundlagen oder internationale Verträge, die Wohnraum sichern?
Ja, also darüber hinaus ist die Bundesrepublik Deutschland auch durch internationale Verträge, also über das Völkerrecht, an Wohnungsgrundrechte oder wohnungsrechtliche Gewährleistungen gebunden. Und das Recht, wo das Wohnungsrecht eigentlich so am umfassendsten geregelt ist, ist in der sogenannten UN-Sozialcharta. Und dort finden wir in Artikel 11 tatsächlich eine umfassende Gewährleistung des Wohnungsrechts, die, wie gesagt, auch verbindlich ist, weil die Bundesrepublik Deutschland diesen Vertrag ratifiziert hat. Aber man muss es so ein bisschen mit einer Einschränkung versehen. Also zum einen inhaltlicher Art, weil das Recht an sich schon etwas beschränkt ist. Und es fehlt auch so ein bisschen an einem wirksamen Durchsetzungsmechanismus. Also das heißt, anders als bei unserem Grundgesetz, wo die Bürgerinnen und Bürger ihre Grundrechte ja über die Verfassungsbeschwerde durchsetzen können und wir damit einen sehr wirksamen Hebel haben, diese Rechte dann auch in der Praxis umzusetzen, fehlt das im Völkerrecht ein bisschen.
Mhm.
Und wir haben auch noch die Landesverfassung. Wenn man so ein bisschen föderalen Vergleich guckt in der Bundesrepublik, haben wir sehr viele Landesverfassungen, die einen Anspruch auf Wohnraumschaffung als Staatszielbestimmung ausloben. Das ist dann aber immer ein bisschen weniger als ein Recht. Das heißt, das gibt den Ländern nur vor, ein Ziel zu verwirklichen, aber überlässt ihnen große Möglichkeiten, wie sie das machen.
Okay, also das bedeutet, es ist kein hartes Recht, sondern es ist mehr so eine Art Ziel, was sich der Staat setzt und versucht zu verwirklichen.
Ja, so kann man das gut umschreiben. Und so wurden auch die sozialen Rechte tatsächlich in der Weimarer Verfassung verstanden. Wir haben aber tatsächlich auch vorgrundgesetzliche Verfassungen, beispielsweise hier in Bremen, kann ich jetzt als Beispiel ja mal nennen, weil ich hier forsche. Da ist es tatsächlich so, dass wir einen Anspruch auf Wohnraum haben in Artikel 14, wo eigentlich nach der Formulierung klar sein müsste, dass es nicht nur ein Staatsziel ist, sondern ein Recht. Ähnliches finden wir auch in Bayern. Aber auch diese Bestimmungen haben die Landesverfassungsgerichtshöfe oder Staatsgerichtshöfe zu Beginn dann nur als Staatsziele ausgelegt und eben gerade nicht als Rechte.
Das heißt, wenn es ein Ziel ist, kann ich das auch nicht ohne weiteres einklagen, oder?
Richtig. Das ist dann bedeutet es kein subjektiver Anspruch der Bürgerinnen und Bürger, sondern quasi nur in Anführungsstrichen eine objektive Verpflichtung für den Staat oder dann für das jeweilige Bundesland.
Wenn Wohnraum unbezahlbar wird, dann befeuert das auch bereits bestehende soziale Probleme. Ich denke da nicht nur ganz explizit an Wohnungslosigkeit, sondern auch an Betroffene häuslicher Gewalt, die es sich oft schlicht nicht leisten können, dann zu gehen. Ich denke aber auch an Diskriminierung am Wohnungsmarkt. Wenn sich auf eine Wohnung hunderte Menschen bewerben, dann kriegt vielleicht die Bewerberin mit dem ausländischen Nachnamen immer wieder nur Ablehnungen. Muss der Staat diese Probleme nicht ernst nehmen und Menschen davor besser schützen?
Auf jeden Fall sollte der Staat diese Probleme wahrnehmen und Menschen schützen. Und das, finde ich, folgt einerseits auch aus den Grundrechten, aber andererseits hat das auch die von dir schon angesprochene soziologische Komponente, die eigentlich den Staat auch dazu bringen sollte, da tätig zu werden. Wenn ich jetzt erstmal über das ganz kurz auf das Rechtliche eingehe, dann haben wir Artikel 2.2, wir haben also den Schutz von Leben und von Gesundheit. Wir haben Diskriminierungsverbote im Grundgesetz, die eben auch gerade eingreifen müssten, wenn es darum geht, dass Personen mit zugeschriebener Migrationsgeschichte am Wohnungsmarkt diskriminiert werden, wenn Frauen diskriminiert werden. Wir haben auch den Schutz von Familie in Artikel 6. Also es gibt schon diverse rechtliche Anknüpfungspunkte dafür, dass der Staat das ernst nehmen sollte. Also es ist so, dass das einfache Recht beispielsweise über das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz da noch nicht so richtig Schutz bietet, weil das erst anwendbar ist, wenn man für wirklich, sage ich mal, gewerblich Vermieter, wenn man mehr als 50 Wohnungen vermietet. Also da gibt es noch eine Schutzlücke sozusagen.
Was bedeutet allgemeines Gleichbehandlungsgesetz?
Das ist eine gesetzliche Regelung, die eigentlich dafür sorgen soll, dass Diskriminierungen in verschiedenen Lebensbereichen vermieden werden, unter anderem auch am Wohnungsmarkt und generell beim Abschluss von Verträgen. Aber da greift es erst ein, wenn die VermieterInnen, der Vermieter eine Vielzahl von Wohnungen vermietet, sodass sich das in der Praxis bisher, also diesen Schutz vor Diskriminierung nicht hinreichend gewährleistet hat. Ja, und es ist nicht nur rechtlich sicher geboten, dass der Staat das ernst nehmen sollte, diese Probleme, weil man ja einfach sehen muss, die Wohnung, das Wohnumfeld bestimmt ja ganz maßgeblich den Alltag von Menschen, von Familien. Also es ist dafür da, dass man sich individuell entfalten kann dort in der Wohnung. Es geht aber auch darum, um Sozialisierungschancen von Kindern. Ja, und deshalb denke ich schon, sollte der Staat generell gehalten sein, das Problem ernst zu nehmen, unabhängig von der grundrechtlichen Komponente.
Gerade als Sozialstaat, als der Deutschland sich bezeichnet, würde man ja meinen, dass eigentlich besser vorgesorgt werden muss, auch im Bereich Sozial- und Wohnungsbau. Gibt es da Länder, in denen das besser funktioniert als in Deutschland?
Also es gibt auf jeden Fall Länder, in denen es besser funktioniert, dass wir einen besseren Schutz vor dem Eintritt von Wohnungslosigkeit haben. Und jetzt kam ja auch schon die dritte Wohnungslosigkeitsstatistik heraus. Also das finde ich dann tatsächlich auch beschämend, dass wir als so reiches Industrieland da so schlecht abschneiden. Und da denke ich, müssen wir auf jeden Fall besser werden, auch wenn man das Ziel erreichen will, was mal vorgesehen war, dass wir bis 2030 die Wohnungslosigkeit vollständig beseitigen. Und was den sozialen Wohnungsbau betrifft, da ist das, ja, das Beispiel, was überall immer geschildert wird, ist in Österreich tatsächlich die Stadt Wien, die einfach ein Konzept haben oder in dem einfach ein Großteil des Wohnungsmarkts in der öffentlichen Hand liegt, entweder beim Staat selbst oder über Wohnungsunternehmen, die öffentlich-rechtlich gefördert werden. Und da hat man einfach es geschafft, einen großen Bestand aufzubauen. Ich würde aber schon sagen, es ist jetzt schwierig, wäre es sehr schwierig, einen solchen Bestand jetzt in wenigen Jahren wieder herbeizuführen, wie wir ja auch an der Neubautätigkeit sehen. Also ist keine leichte Aufgabe.
Das heißt, ist das ein finanzielles Problem? Weil wenn es so explizit auch im Grundgesetz drinsteht, das Grundgesetz ist ja nun kein sozialistisches Pamphlet. Also warum tut sich so wenig, obwohl es genau so drinsteht?
Das ist eine gute Frage. Es scheint dann wohl am politischen Willen zu fehlen, beziehungsweise an den Umsetzungsmöglichkeiten derjenigen Parteien, die den Willen haben, müsste man ja auch die entsprechenden Mehrheiten dann dafür haben. Aber tatsächlich, also ich nehme auch eine gewisse Divergenz wahr, dahingehend, dass das, was eigentlich im Wahlkampf auch von vielen der Parteien gefordert wird und dann, was tatsächlich umgesetzt wird, also da besteht durchaus eine Lücke, ja.
Politischer Wille ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Das Thema Recht auf Wohnen ist brandaktuell, denn gerade diskutiert die Bundesregierung über die Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse wurde 2015 erstmals eingeführt und soll jetzt bis 2029 verlängert werden. Und sie sieht primär vor, dass bei Neuvergabe von Wohnungen die Miete maximal 10% über den Mieten vergleichbarer Objekte in der Gegend liegen darf. Das klingt eigentlich gut, finde ich. Wo gilt diese Regel und wie effektiv ist sie in der Praxis?
Ich würde eben sagen, einerseits ist das Problem, die Mietpreisbremse gilt eben nicht flächendeckend, sondern, also sie ist zwar im bürgerlichen Gesetzbuch verankert als Gesetz, aber sie muss sozusagen erst ins Werk gesetzt werden durch die jeweilige Landesregierung, dann im Wege einer untergesetzlichen Regelung, nämlich durch eine sogenannte Rechtsverordnung, in der dann festgelegt ist, in welchen Gebieten diese Mietpreisbremse eingreifen soll. Und Voraussetzung dafür, dass die Landesregierung eine solche Verordnung erlassen darf, ist, dass es sich um Gebiete handelt mit einem sogenannten angespannten Wohnungsmarkt. Also das heißt, es muss ein Gebiet sein, in dem eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. Und das heißt, das müssen die Länder erst identifizieren, wo das der Fall ist. Und dann können sie dort für einen Zeitraum von 5 Jahren diese Mietpreisbremse in Kraft setzen. Und dadurch ist schon mal ihr Wirkbereich, sage ich mal, beschränkt. Aber das kann man ja noch erklären. Das ergibt ja noch Sinn, dass man sagt, sie soll auch nur da gelten, wo wenig Wohnraum zur Verfügung ist. Größeres Problem sind die Umgehungsmöglichkeiten, die in der Praxis herrschen. Nämlich, dass die Mietpreisbremse umgangen wird durch die Erhebung von, also bei möblierten Wohnraum, dass Wohnraum möbliert angeboten wird oder nur noch auf Zeit, dann gilt sie nämlich schon von vornherein nicht. Oder man erhebt eben einen Möblierungszuschlag. Auf diese Weise schafft man es eben auch, die Regelung zu umgehen. Und das ist, glaube ich, gerade in Großstädten ein Problem. In Berlin hatte ich jetzt nochmal gelesen, dass sogar jede zweite Wohnung mittlerweile möbliert angeboten wird und da über diesen Trick oder diesen Weg die Mietpreisbremse umgangen wird. Und das ist natürlich dann, ja, dann geht das Ganze ins Leere.
Das heißt, diese Schutzlücken sind auch im neuen Entwurf nicht geschlossen worden?
Nee, soweit ich es gesehen habe, ist, also jedenfalls konnte ich der Presse nichts entnehmen, dass da etwas geplant ist. Und was ich auch schade finde, Neubauten sind ja auch ausgenommen von der Geltung der Mietpreisbremse von vornherein. Und als Neubauten definiert das Gesetz immer noch Wohnungen, die nach 2014 geschaffen wurden. Aber wir haben ja mittlerweile 2024. Also auch da wäre es vielleicht geboten gewesen, dass man das Ganze mal jetzt in die Jetztzeit stellt. Aber auch das ist, soweit ich es gesehen habe, nicht vorgesehen. Und damit fällt natürlich schon wieder ein großer Anteil von Wohnungen einfach aus der Regelung heraus und mindert sie in ihrer Wirksamkeit.
Mhm. Es wirkt ein bisschen so, als wäre der politische Wille eher auf Vermieter- und Vermieterinnen-Seite in dem Fall. Und die waren mit der Mietpreisbremse tatsächlich gar nicht so glücklich. Direkt nach Einführung dieser neuen Maßnahme hatte eine Vermieterin aus Berlin auch geklagt. Sie hat argumentiert, dass die Mietpreisbremse unter anderem nicht mit der sogenannten Garantie des Eigentums vereinbar sei. Ich kann es kurz vorweg schon mal spoilern. Also das Landgericht Berlin ist bei ihrer Klage zunächst mitgegangen und hat die Frage dann aber an das Bundesverfassungsgericht weitergegeben. Und das Bundesverfassungsgericht hat es dann anders gesehen und die Mietpreisbremse für verfassungskonform erklärt. Aber gehen wir mal zurück zu dieser Eigentumsgarantie. Wie immer werden ja auch in dieser Frage Grundrechte verschiedener Gruppen gegeneinander abgewogen. Also in dem Fall sind es die Mieter und Mieterinnen gegen die Vermieter und Vermieterinnen. Und es ist auch richtig, dass Eigentum von Menschen geschützt wird. Nur ist Wohnraum, der ja auch ein menschenwürdiges Leben, was du ja auch gerade eben schon gesagt hast, aus Artikel 1, die Menschenwürde schützt und ein menschenwürdiges Leben sichert, ist natürlich etwas anderes, als wenn ich ein Fahrrad besitze, ja, was ich sozusagen nicht teilen möchte. In Absatz 2 von Artikel 14, wo es auch um Eigentum geht, heißt es, ich lese es mal ganz kurz vor, ist auch nicht lang, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Würde diese Lage, in der wir uns befinden, also diese sehr angespannte Wohnungslage und Wohnraum, der ja sehr begrenzt ist, würde diese Lage nicht ermöglichen, dass der Staat bei Wohnraum stärker in das Eigentum der Menschen eingreift und stärker reguliert?
Das würde ich auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen halten. Wir haben in Artikel 14 eben einerseits den Schutz des Eigentums, der auch die wirtschaftliche Nutzung erst einmal erlaubt und das ist auch geboten. Also das heißt, ich kann mein Eigentum auch vermieten und ich kann auch eine Wohnung kaufen als Geldanlage und diese dann vermieten und daraus dann eben Einnahmen generieren. Aber Artikel 14 Absatz 2 sagt eben auch Eigentum verpflichtet und Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 sagt, Eigentum und Schranken können durch den Gesetzgeber bestimmt oder werden durch den Gesetzgeber bestimmt. Das heißt, der Gesetzgeber hat durchaus Möglichkeiten, auch den Wohnungsmarkt stärker zu regulieren. Und wir hatten ja auch schon im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik, weil wir auch selbstverständlich insbesondere nach dem Krieg eine ganz verheerende Wohnungsnot hatten, hatten wir natürlich auch eine ganz, ganz strikte Wohnraumregulierung. Und der Gesetzgeber könnte jetzt auch anders tätig werden und dann kommt es eben immer darauf an, dann muss eine Abwägung getroffen werden zwischen den Eigentumsrechten der VermieterInnen und dann auch den Nutzungsrechten der MieterInnen, die eben ebenfalls über Artikel 14 geschützt werden. Und dann ist immer die Frage, wo die Linie dann verläuft, also was noch verhältnismäßig ist und was nicht. Und wie du gerade schon gesagt hast, je größer die Probleme am Wohnungsmarkt sind, das heißt, je schwieriger die Lage am Wohnungsmarkt auch ist, desto schwerwiegendere Eingriffe sind sicherlich auch gerechtfertigt in die Eigentumsrechte der VermieterInnen.
Das heißt, wenn man resümieren müsste, Grundrecht auf Eigentum versus Grundrecht auf Wohnen, würde aus deiner Perspektive das Grundrecht auf Wohnen schwerer wiegen?
Selbstverständlich nicht immer. Also das käme immer auf die konkrete Regelung an. Aber ich würde eben schon sagen, angesichts der Lage, in der wir uns befinden, auch gerade besonders in einigen Großstädten oder auch in Universitätsstädten, dass es da jetzt aus meiner Sicht jedenfalls nicht ausgeschlossen wäre, dass das Bundesverfassungsgericht auch noch eine stärkere Beeinträchtigung der Eigentumsrechte der VermieterInnen mittragen würde.
Der vermietenden Interessenverband Haus und Grund hat auch bereits angekündigt, dass wenn die Mietpreisbremse verlängert wird, dass sie auch nochmals klagen würden. Glaubst du, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Mal anders entscheidet?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen angesichts der Lage. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise schon, glaube ich, darauf hinweisen, dass das Gericht in seinem damaligen Beschluss die Regelung auch für verhältnismäßig erachtet hat, weil sie gesagt hatten, es ist nur eine Regelung auf Zeit, die eben nur für einen bestimmten Zeitraum gelten sollte, bis der Staat quasi auch die Möglichkeit hätte, den Wohnungsmarkt anderweitig zu stimulieren und anderweitig für Wohnraum zu sorgen, etwa durch Bauen. Also das heißt, das ist sicherlich ein Punkt, der dann nochmal von den Interessenverbänden aufgegriffen werden würde in einer solchen Beschwerde. Andererseits muss man eben sagen, hat sich die Lage am Wohnungsmarkt seit diesem Zeitpunkt nicht verbessert, sondern eher noch dramatisch verschlechtert, sodass das wiederum dafür streiten würde, dass die Regelung auch weiterhin Bestand hätte.
In Berlin wurde 2020 noch zusätzlich der sogenannte Mietendeckel eingeführt. Der wurde dann 2021 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt. Was enthielt diese neue Maßnahme und warum ist sie gescheitert?
Das Land Berlin hat eben über die Mietpreisbremse hinaus noch versucht, eine Regulierung der Miethöhe herbeizuführen, einfach auch aufgrund des Umstands, dass die Lage in Berlin, glaube ich, besonders schlimm ist. Also das heißt, das hat den Landesgesetzgeber dazu veranlasst, da nochmal aktiv zu werden. Und dieser Mietendeckel war ein bisschen anders gestrickt als die Mietpreisbremse, die ja quasi an die bestehende Miete anknüpft und dann eine prozentuale Erhöhungsmöglichkeit zulässt. War der Mietendeckel so gestrickt, dass man gesagt hatte, es soll quasi ein stichtagsbezogenes Einfrieren der Miethöhe stattfinden, also quasi ein Mietenstopp, festgelegt auf einen bestimmten Stand. Und dann etwas im Nachgang dazu sollte auch noch eine absolute Höchstgrenze festgelegt für die Miete. Und das sollte auch zur Folge haben, dass die Miete quasi, wenn sie da drüber lag, dann gekappt werden sollte. Es waren quasi so zwei Mechanismen, die vorgesehen waren. Das Ganze sollte auch auf Zeit nur sein, für 5 Jahre. Und in diesem Fünf-Jahres-Zeitraum sollten nur sehr moderate Erhöhungsmöglichkeiten noch vorhanden sein. Und das Bundesverfassungsgericht hat diesen Versuch, sage ich mal, des Landes Berlins jetzt noch eigenständig zu regeln, für verfassungswidrig erachtet, allerdings nur für formell verfassungswidrig, weil es dem Land Berlin an der Gesetzgebungskompetenz dafür fehle. Das war also der Inhalt der Entscheidung, nicht mehr und nicht weniger, das muss man betonen, weil sich aus dieser Entscheidung sozusagen nichts daraus ableiten lässt, was jetzt, also ob jetzt Artikel 14 die Eigentumsfreiheit unverhältnismäßig beschränkt wurde oder nicht. Dazu hat das Gericht in dieser Entscheidung nichts gesagt. Es ging wirklich nur da um die Frage, hat das Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz und die hat das Bundesverfassungsgericht abschlägig beantwortet.
Okay, das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat keine der Maßnahmen, die ja deutlich weitergehen als die Mietpreisbremse moniert, sondern lediglich gesagt, das ist etwas, das kann nicht auf Landesebene geregelt werden, sondern das müsste quasi auf Bundesebene geregelt sein.
Ja, beziehungsweise hat es gesagt, es wurde schon auf Bundesebene geregelt. Es hat quasi gesagt, dass die Mietpreisbremse und auch die sonstigen Regulierungen des Mietrechts, die der Bundesgesetzgeber im bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehen hat, schon abschließend diesen Bereich regeln und dass daneben keine Kompetenz mehr für das Land Berlin vorhanden wäre. Jedenfalls in diesem Bereich für eine zivilrechtliche Regelung. So ein bisschen ist die Frage, ob es denkbar wäre, dass die Länder noch eine öffentlich-rechtliche Mietraumregulierung schaffen. Also es hat so in einer Randnummer noch eine kleine Schlupflücke gelassen oder eine Andeutung gemacht, dass das denkbar wäre, so wie das Land es aber gemacht hatte oder so wie der Landesgesetzgeber in Berlin es versucht hatte. So ging es dann jedenfalls nicht.
Jenseits von Mietpreisbremse und Mietendeckel gibt es auch noch radikalere Vorschläge, um den sich immer weiter zuspitzenden Mietmarkt zu regulieren. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen setzt sich seit 2018 aktiv dafür ein, das Eigentum von Immobilienkonzernen zu vergesellschaften. Also es geht hier nicht um sozusagen Einzelwohnungen, sondern es geht um, wie gesagt, Deutsche Wohnen und Co., Vonovia, diese großen Wohnkonzerne. Und 2021 haben im Rahmen eines Berliner Volksentscheids auch knapp 60% der Wählenden dafür gestimmt, sich mit dieser Idee zu beschäftigen. Was genau ist das Ziel der Initiative und worauf stützen Sie sich rechtlich?
Ziel der Initiative ist tatsächlich, dass man Immobilienbestände vergesellschaftet von großen Wohnungsunternehmen, die eben eine Anzahl von Wohnungen besitzen, die über eine gewisse Stückzahl hinausgehen, nämlich über 3000 Wohnungen. Und die Idee ist dann, diese in Gemeineigentum zu überführen. Und das gibt schon so einen kleinen Hinweis darauf, dass es nicht darum geht, diese Wohnungen zu enteignen. Und damit komme ich jetzt schon zu dem rechtlichen Hintergrund. Es geht darum, ein Instrument zu nutzen oder ein Grundrecht, was Grundgesetz vorgesehen ist, bislang aber noch nie aktiviert wurde, nämlich der Artikel 15 des Grundgesetzes, in dem eine solche Sozialisierung, also die Überführung von Grund und Boden, Naturschätzen oder Produktionsmitteln möglich ist. Und das ist die Idee, die dahinter steht, dass man also dann ein öffentlich-rechtliches Unternehmen schafft, das dann diese Wohnungen verwaltet. Und ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, dass wir diesen Vorschlag in Berlin hatten oder dass sich die Initiative dort gegründet hat. Es gibt in Hamburg eine ähnliche Initiative und es gab sie auch schon in München, weil einfach in diesen Städten das Wohnungsproblem, glaube ich, mit am größten ist, sodass man da natürlich dann auch mehr AnhängerInnen für eine solche Idee finden kann. Und wir auch in Hamburg und Berlin eine geringere EigentümerInnenquote haben als in anderen Gegenden von Deutschland. Und wenn das Ganze Erfolg hätte, wäre damit dann, in Berlin beispielsweise, wären das 11% des gesamten Bestandes des Berliner Wohnungsmarkts. Also es könnte schon durchaus auch eine Wirkung haben, sage ich mal.
Das heißt, trotzdem, dass die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen heißt, geht es gar nicht um Enteignung im eigentlichen Sinne, weil da gibt es ja auch einen Artikel im Grundgesetz. Vielleicht kannst du den Unterschied nochmal erklären, explizit enteignen versus vergesellschaften.
Das stimmt. Der Name ist ein bisschen irreführend, der Initiative tatsächlich. Also bei der Enteignung geht es darum, dass man eine konkrete Eigentumsposition einem privaten Eigentümer, einer privaten Eigentümerin entzieht und diese zum Staat überführt, damit der Staat sozusagen selbst dann dieses Gut nutzen kann. Ja, also klassisches Beispiel, man will eben eine Straße bauen und da ist aber ein Grundstück einer Eigentümerin im Weg, dann wäre das eine Möglichkeit, um an dieses Grundstück zu gelangen, um dann darauf diesen öffentlich-rechtlichen Zweck zu verwirklichen. Darum geht es ja aber nicht. Es soll ja nicht darum gehen, dass der Staat selbst jetzt diese Wohnungen nutzen möchte, sondern Idee bei der Vergesellschaftung ist tatsächlich, dass man das Ganze in eine andere Form der Gemeinwirtschaft überführt. Und das ist eigentlich auch ganz schön, wenn man so will, dass der Artikel 15 ist so eine Art Kronzeuge dafür, dass das Grundgesetz wirtschaftspolitisch neutral ist. Also das heißt, wir haben natürlich die Freiheitsrechte, die den Staat auch binden und da auch Grenzen setzen. Aber im Prinzip zeugt dieser Artikel, der noch im Grundgesetz vorhanden ist, davon, dass es eben auch denkbar gewesen wäre, dass sich nach dem Krieg eine andere Wirtschaftsordnung unter dem Grundgesetz entwickelt hätte. Es ist dann anders gekommen. Aber der Artikel, also nur dadurch, dass er nicht genutzt wurde, heißt es nicht, dass er obsolet ist. Also er ist vorhanden. Und ja, diesen Artikel will sich jetzt die Initiative quasi nutzbar machen.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass Artikel 15 dieser Vergesellschaftungsartikel noch nie zum Einsatz gekommen ist. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass sich da was bewegt? Also 60% der Menschen wollten das in Berlin. Ich habe gelesen vor ein paar Tagen, dass Deutsche Wohnen und Co. enteignen nun auch einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen wollen, gemeinsam mit Remo Klinger. Was muss da passieren, dass da wirklich was gemacht wird?
Also ich denke, der politische Druck ist in jedem Falle da. Es gab ja auch quasi zu dieser Fragestellung, dann hatte der Berliner Senat ja eine Experten- und Expertinnenkommission eingesetzt, die ja nochmal abgeklärt hat auch, dass aus ihrer Sicht auch es zumindest für rechtlich möglich erachtet wird. Und jetzt ist ja die Frage, oder jetzt gilt es ja jetzt wirklich ein solches Vergesellschaftungsgesetz zu entwerfen und vorzulegen. Und wenn die Initiative dann natürlich voranschreitet und Vorschläge macht, wird der Senat sich ja irgendwann dazu verhalten müssen. Also ob es dann am Ende wirklich zu einer Umsetzung kommt, vermag ich nicht zu sagen, aber ich denke auf jeden Fall, der politische Druck ist immer noch vorhanden, wobei man natürlich mit dem Wechsel der Regierung in Berlin jetzt die Verwirklichungschancen, sage ich mal, etwas eingeschränkter vielleicht sehen muss. Ich denke so ein bisschen immer, es wird ein bisschen verzögert, aber ich denke auch, die Initiative wird nicht nachlassen, auf die Verwirklichung zu drängen.
Egal, ob etwas enteignet oder vergesellschaftet wird, das Ergebnis ist ja im Grunde aber dasselbe. Und das wäre schon ein recht harter Einschnitt in die Grundrechte von Eigentümern, oder?
Das ist richtig. Es wäre aber jetzt die Frage, welche Maßstäbe gelten. Und bei Artikel 15 würden Sie möglicherweise nicht, müsste man die Verhältnismäßigkeit möglicherweise anders auslegen als bei Artikel 14. Aber natürlich, also es wäre für den jeweiligen Eigentümer oder die Eigentümerin definitiv ein harter Einschnitt, den das Grundgesetz aber in Artikel 15 jedenfalls aus meiner Sicht vorsieht oder ermöglicht.
Und in dem Artikel ist aber, glaube ich, auch die Rede davon, dass es zu einer Art Kompensation kommen muss, wenn das so wäre.
Richtig, der Artikel 15 verweist insoweit auf die Entschädigungsregelung. Er sagt, dass die Regelung, die auch bei der Enteignung gilt, entsprechend gilt. Und darüber wird auch unter Verfassungsjuristinnen und Juristen gestritten. Was bedeutet das jetzt? Wäre da eine Entschädigung unter dem Marktwert denkbar? Muss es der Marktwert sein? Würde gegebenenfalls eine symbolische Entschädigung ausreichen? Also darüber wird noch gestritten. Und da ging der Senat und die Initiative auch von unterschiedlichen Summenergebnissen aus. Und ich glaube, das ist jetzt auch gerade Auftrag noch, wie jetzt in einem solchen Gesetzgebungsvorhaben oder in einem solchen Gesetz, wie diese Entschädigung ausgestaltet werden kann, ob sie sich durch die Mieten tragen könnte oder nicht. Das wird jetzt, das ist, glaube ich, jetzt noch fast die schwierigere Aufgabe als die Streitfragen, ob der Artikel 15 überhaupt das ermöglicht oder nicht.
Als Gesellschaft für Freiheitsrechte gehen wir ja für Grundrechte vor Gericht. Unser Kern ist die strategische Prozessführung. Was wäre dein Vorschlag für eine Klage, die zu einer besseren Wohnraumversorgung führen könnte?
Das ist eine gute Frage. Also was mir irgendwie immer unter den Nägeln brennt, ist immer noch die Frage, ob es möglich sein sollte, dass Personen oder Menschen in die Wohnungslosigkeit oder sogar Obdachlosigkeit geräumt werden. Und das wäre möglicherweise mal eine Klage, die man unterstützen könnte, um das auf den Prüfstand zu stellen. Und sei es auch nur, um dann auf diesem Wege den Gesetzgeber nochmal anzuregen, dass man vielleicht einen Anspruch schaffen sollte, dass das einfach von vornherein nicht passiert. Weil da würde ich einfach eine große Lücke erkennen zwischen dem Anspruch auf Wohnen, den man zwar aus dem Grundgesetz hat, aus der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip, aber dann der praktischen Umsetzung. Und wenn man erstmal in diese Lücke gefallen ist und seine Wohnung verloren hat, dann ist es oftmals schwierig, ja, da wieder herauszukommen. Und das ist ja etwas, was man aus meiner Sicht anpacken sollte.
Pia Lange, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich danke für das Gespräch.
Das war Pia Lange, Professorin an der Universität Bremen und Expertin für staatliche Wohnraumversorgung. Es ist mir dieses Mal tatsächlich nicht leicht gefallen, die drei wichtigsten Punkte zusammenzutragen. Vieles erschien mir irgendwie wichtig. Deshalb hier neben ganz, ganz vielen wichtigen Fakten meine Top 3. Erstens, ein explizites Recht auf Wohnen formuliert das Grundgesetz nicht. Aber aus der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip leitet das Bundesverfassungsgericht einen Anspruch auf eine menschenwürdige Existenz ab und damit auch das Recht auf eine angemessene Unterkunft. Zweitens, fehlender Wohnraum hat viele unerwünschte soziale Folgen, wie zum Beispiel Diskriminierung, gesundheitliche Probleme und unzumutbare Lebensbedingungen für Familien. Vor diesen Folgen muss der Staat die Menschen laut Grundgesetz schützen. Explizit verankert ist der Schutz von Leben und Gesundheit, das Diskriminierungsverbot und der Schutz von Familien. Drittens, auch in puncto Wohnungsmarkt stehen wir einer Grundrechtsabwägung gegenüber. Wenn der Staat zum Beispiel die Mieten reguliert, greift er in das Eigentumsrecht der Vermieter und Vermieterinnen ein, weil sie nicht mehr unbegrenzten Profit daraus ziehen können. Ein besonders angespannter Wohnungsmarkt rechtfertigt diesen Eingriff. Und das Grundgesetz stellt mit dem schönen Satz Eigentum verpflichtet und der Möglichkeit der Vergesellschaftung die Weichen für einen sozialen Wandel im Umgang mit Wohnraum. Vielen Dank, dass ihr euch unsere 8. Folge angehört habt. Wir machen jetzt eine kurze Sommerpause und die nächste Folge kommt im Herbst. Ich möchte nochmal dazu motivieren, dass ihr uns eine E-Mail schreibt, weil wir total interessiert und neugierig sind, was euch bewegt. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch auf der Seele brennen, wo ihr sagt, das möchte ich mal besser verstehen, das möchte ich aus grundrechtlicher Perspektive verstehen, dann schreibt uns eine E-Mail an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.